Ja, gerade eben, als du fragtest, gibt es was zu erzählen, was ihr mit Gott erlebt habt, da wollte ich aufspringen und schon mal anfangen, weil ich mit Gott erlebt habe, wie wunderschön diese Predigtreihe geworden ist. Wir haben am Dienstag, glaube ich, nochmal zusammengesessen, Mittwoch, Donnerstag, irgendwann in der Woche saßen wir nochmal zusammen und haben noch ein bisschen dran gefeilt. Und uns war beiden klar, das ist schon ganz nett, was wir haben, aber wir haben auch schon mal erlebt, dass wir über so einer Predigtreihe saßen wie zwei Jungs an Weihnachtsabend und oh, das ist so schön. Und das fehlte noch irgendwie. Und in den letzten 45 Sekunden unseres Beisammenseins kam das auf einmal. Und ich freue mich über dieses Vorhaben, hoffe, dass es gelingt, dass wir gemeinsam schauen, welches Meisterwerk Gott da gemalt hat, gezaubert hat, erstellt hat. Ich weiß nicht, was er alles getan hat, damit es da ist, aber es ist ein Meisterwerk, das Leben, das Gott uns schenkt, dass er gibt, dass er uns anbietet. Und ich freue mich so darüber, dass jetzt nach der letzten Predigtreihe, die mir super viel Spaß gemacht hat, super viel für mich beinhaltet hatte, dieses Abwarten. Da freue ich mich drauf, dass wir da jetzt anknüpfen können an diese Zeit des Abwartens. Die Zeit zwischen Ostern und Pfingsten, die haben wir uns angeschaut und immer kleine Ausschnitte angeguckt. Wir haben Menschen, Männer, Frauen, wir haben die abgewartet, sind Gott darin begegnet, da hat Gott irgendetwas gemacht in der Zeit, in der eigentlich gar nichts passiert ist. Unsere Herausforderung war ja dann aus dieser Zeit des Abwartens, in der augenscheinlich nichts passiert ist, da muss ja irgendwie auch hier dann in der Gemeinde, muss ja dann auch jetzt aber sowas kommen. Weil in der Bibel, im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, Mann, da geht das ab. Da ist Pfingsten und es geht ab. Da ist ein völlig neues Leben. Während sie vorher ein paar Tage in dem Obergemach gesessen haben und gebetet und gewartet haben, steht ein Petrus auf einmal mitten in Jerusalem auf und erklärt, was Gott dafür ein neues Kapitel aufgeschlagen hat. Die Menschen erleben, wie Gott wirkt, wie Gott Dinge tut, wie Menschen in die Gemeinde gerannt kommen, weil sie Gott erlebt haben. Nicht, weil irgendjemand eine gute Rede gehalten hat, nicht, weil irgendjemand ein gutes Buch geschrieben hat. Dafür war noch gar keine Zeit. Sie haben einfach Gott erlebt. Da wurden Menschen gesund, da wurden Menschen wieder lebendig. Und natürlich wollte man mit diesem Gott, der das kann, zusammenleben. Diese Erlebnisse, diese Veränderungen, die sie alle erlebt haben, die an ihnen passiert sind, in ihnen passiert sind, die wollten sie erklären und merkten, Gott kann nicht fern sein. Gott kann nicht dieser heilige, ferne Gott sein, der nichts mit uns zu tun haben möchte. Gott muss hier sein, muss unter uns wirken. Das, was wir gerade erleben, das ist Gott, der immer noch da ist. Obwohl wir doch gesehen haben, wie er in den Himmel verschwunden ist. Dieser Geist Gottes ist in uns drinne, verändert uns, ist in dieser Welt drinne, verändert diese Welt. Gott ist da. Und die Autoren des Neuen Testamentes haben Gott erlebt und dann immer wieder nachgeschaut, kann das denn überhaupt sein? Kann das, was wir hier erleben, kann das echt Gott sein? Das ist so abgefahren und so anders, als wir bisher irgendwie religiös gelebt haben. Und wir waren doch schon immer Männer Gottes. Wir sind ja Juden, wir sind das Volk Gottes. Kann das sein, dass Gott so ist, wie wir ihn gerade erleben, und haben nachgeschlagen im Buch über Gott, in den Propheten, bei Mose, in den Psalmen und haben immer wieder festgestellt, das stand da die ganze Zeit. Über Jahrhunderte stand da, dass Gott genauso sein würde und wir haben es nicht gesehen. Aber jetzt erleben wir es. Wir erleben, dass Gott tatsächlich so ist. Und das ist kein Zufall. Es ist kein Zufall, dass wir Gott so erleben. Das war Gottes Absicht, schon immer gewesen. Kein Zufall, als ob Gott einen Plan gehabt hätte. Und nicht so einen Plan, den ich gerne manchmal fürs Leben hätte. So, da ist ein Anfang und da ist ein Ende und dann gibt es genau den Weg, wie man von A nach B kommt. Das wäre manchmal so schön. Aber Gott hat mir so Pläne wie, wenn ich mit meinen Jungs in den Wald gehe. Wir wissen, dass wir reingehen und wir wissen, dass wir immer wieder rauskommen. Was da drin passiert, das entscheidet irgendwie der Wald und die Zeit und all das, was man halt so dann erlebt. Da scheint alles irgendwie richtig zu sein und es passt alles zu unserem Plan, in den Wald zu gehen. Wir hatten die Absicht, rauszugehen, die Natur zu erleben. Und so hat Gott eine Absicht mit dieser Welt. Offenbar nicht ganz klein detailliert, du musst genau das machen, weil wenn du das nicht machst, dann ist der ganze Plan hinüber. Dann weiß Gott auch nicht mehr, was er machen soll. Wenn da jetzt eine Fehlentscheidung war, dann müssen wir nochmal ganz neu anfangen. So plant Gott nicht. Aber er hat die Absicht, die feste Absicht, diese Welt zu retten. Von vorne bis hinten soll diese Welt gerettet werden. Und er verfolgt diese Absicht konsequent. Mit einem unabänderlichen Willen geht Gott diesem Vorhaben nach. Und das haben die Autoren des Neuen Testaments immer wieder nachgeschlagen, nachgeschaut und gesehen, wow, was für ein Gott, was für ein Meisterwerk. Er hat sich hingesetzt, Gott muss sich hingesetzt haben, das geplant haben, überlegt haben und er führt das aus auf eine Art und Weise, dass Menschen nur staunen können. Was für ein Meisterwerk. Dieser unabänderliche Wille, der im Alten Testament angekündigt ist, im Neuen Testament entdeckt wird. So viele NT-Stellen, in denen das Alte Testament zitiert wird. Manchmal wörtlich, manchmal sinnhaft. Ich habe gelesen, 4% der neutestamentlichen Stellen sind direkte Zitate des Alten Testaments. Wenn man das, also ich habe erst dann, als ich das vorletzte Woche gelesen habe, diese Zahl 4%, das ist ja, das stimmt doch nicht. Aber dann fängst du mal an zu gucken. Es ist echt viel, wie viel diese Autoren des Neuen Testaments immer wieder Rückschlüsse ziehen und sagen, doch, und Gott hatte das die ganze Zeit vor. Genau so war Gott schon immer. Und jetzt können wir dieses Kunstwerk, können wir endlich erkennen. Wir sehen den Bogen Gottes Absicht in dem, was um uns herum passiert. Was sagt das über unsere Situation hier heute aus? Wenn Gott so einen Plan, so eine Absicht schmiedet und dieses Vorhaben erfüllt, sein Vorhaben in unsere Geschichte hineinwebt und damit nicht aufhört, damit nicht aufhören wird. Er handelt. Was heißt das über unsere Gemeinde? Dass Gott doch eigentlich derjenige ist, der Gemeinde baut und uns gebrauchen möchte dazu. Wir gestalten irgendwie unser Leben und machen uns so viele Gedanken, was wir denn alles tun sollten und lassen sollten. Und eigentlich hat Gott doch dieses Meisterwerk, was dein Leben heißt, hat er geschaffen, sich ausgedacht, mit Absicht dir geschenkt. Heute wollen wir eine Situation betrachten, die genauso wie dein Leben, genauso wie jede Berührung in deinem Leben mit Gott kein Zufall ist. Eine Situation, die Gott hineingewoben hat in den Lauf der Geschichte mit Absicht, weil er ein wunderschönes Meisterwerk malen möchte. Eine Situation zu Pfingsten. Wir nehmen nochmal den Text von Stuart von letzter Woche in die Hand, wo der Heilige Geist auf die Erde kommt, auf die Jünger Jesu und wo die Jünger merken, ja, das ist anders. Das ist irgendwie Gott nochmal in einer ganz anderen Qualität. Und die Menschen drumherum, die gucken sich das an und denken, das ist anders. Das ist so bescheuert, was wir gerade erleben. Diese Männer und Frauen müssen besoffen sein. Also so ein Verhalten, so ein Durcheinander, so ein Lallen und in komischen Sprachen reden, und die sind vollkommen Hacke. Und Petrus' Reaktion ist, Leute, guck auf die Uhr, 9 Uhr, hier ist noch keine Hacke, kein Bier vor 4. Wenn das jetzt abends gewesen wäre, mit einem guten Rotwein, okay, aber wir haben erst 9 Uhr vormittags. Ich finde diese Begründung so grandios, wir können nicht betrunken sein, das ist erst vormittags. Wir sind nicht betrunken vom Wein, sondern wir haben Gott in uns. Der Heilige Geist ist auf uns gelegt worden, so wie das schon vorausgesagt worden ist vom Propheten Joel. Ich glaube, dieses Durcheinander, dieses Sprachengewirr, Lukas, der die Apostelgeschichte schreibt, der beschreibt das so, dass alle Männer und Frauen, die in Jerusalem waren und von außerhalb kamen und ihre Dialekte und Sprachen gesprochen haben, die haben die Jünger Jesu, frisch vom Heiligen Geist erfüllt, alle in ihrer Sprache reden hören. Das ist bestimmt kein Zufall gewesen, sondern ein Meisterwerk Gottes und sagt, glaube ich, einfach aus das hier, was jetzt hier gerade passiert, die Ausgießung des Heiligen Geistes, das geht jeden an, egal wo du herkommst, egal welche Sprache du sprichst, egal welchen Dialekt du magst, das hier, das ist für jeden, das muss jeder mitkriegen. Und Petrus erklärt dann, was hier abgeht. Dieser Petrus, dieser Simon Petrus, der immer für einen Lacher gut war. Der mit Jesus aufs Wasser gelaufen ist, weil jetzt einfach mal raus aufs Wasser und blub, war er weg. Dieser Petrus, der ein paar Tage vorher noch, einen Monat vorher, hat der Jesus noch verleugnet und gesagt, mit dem habe ich nichts zu tun. Also da musst du dich verguckt haben. Ich gehöre nicht zu diesen Jüngern. Und dieser Petrus, der steht auf einmal in Jerusalem und erklärt detailreich und in der Schrift gegründet, was hier gerade passiert. Greift auf Joel zurück und auf Psalm, da kommen wir gleich noch zu. Das finde ich so wahnsinnig, dass du da einen Fischer hast, der immer merkwürdig aufgefallen ist und dann packst du da ein bisschen Heiligen Geist rein und dann ist das auf einmal einer, der eine Gemeinde gründen kann, der die Gemeinde gründen kann. Auf einmal wird aus diesem Simon ein Petrus, der Fels, auf dem auch unsere Gemeinde hier eigentlich noch immer fußt. Abgefahren. Was passiert, wenn Gottes Geist in Menschen kommt? Ich habe das bei mir selber so ein bisschen erlebt, bei meiner Taufe. Ich konnte diese ganzen Heiligen Geist-Geschichten, von denen Stuart auch letzte Woche erzählt hat, konnte ich immer sehr, sehr gut erklären. Ich komme aus einer Gemeindetradition, da gab es das nicht und wir haben sehr wissentlich und wir wussten das alles, auf die anderen halt runtergeguckt, warum die umkippen, warum die Hände heben, warum die in komischen Sprachen, das ist ja alles, das muss man, ich wusste genau, welche gruppendynamischen Prozesse da laufen und wo man sich am besten fernhält. Und dann wurde ich getauft und bums, war ich einer von denen. Es war so gruselig und schön und herrlich, damals in einer Gemeinde in Schweden zu sein, die das auch erklären konnte, was da passiert. Und mit meiner Taufe durfte ich das an mir selbst erleben und ich war auf einmal ein anderer Mensch. Nicht mehr der kritische Erklärer, warum das denn alles, sondern ich durfte ein Erleber werden, einer, der den Heiligen Geist erlebt hat und einfach mal umdenken musste. Ich durfte anders werden, einfach weil Gott in mein Leben noch mal ganz neu in mein Leben gekommen ist. So, und jetzt zu Petrus, der ein anderer geworden ist, der die berühmte Pfingstpredigt gehalten hat, eben erstmal damit beginnt zu erklären, wir sind nicht besoffen, das ist der Heilige Geist. Das ist vom Joel angekündigt worden, dass Gott nochmal auf die ganze Welt kommen würde, als Geist, als Gedanke, als Kraft, als irgendetwas, was man nicht anfassen kann, aber ganz offensichtlich erleben kann. Und in Apostelgeschichte 2, Vers 22 führt Petrus diese Rede fort und wir können das gern zusammen hier mitlesen. Da sagt Petrus, ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen und durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat. Wie ihr ja selbst wisst, diesen Mann, diesen Jesus, der durch Gottes Ratschlag und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Ungerechten ans Kreuz schlagen lassen und umgebracht. Aber den hat Gott auferweckt und hat ihn befreit aus den Wehen des Todes, denn es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde. Denn David spricht von ihm, jetzt zitiert Petrus ein Psalm, David spricht von ihm, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, denn er steht mir zu Rechten, dass ich nicht wanke. Darum ist mein Herz fröhlich und meine Zunge frohlockt und mein Leib wird ruhen in Hoffnung. Du wirst meine Seele nicht dem Reich des Todes überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan die Wege des Lebens, du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Also das soll David mit Blick auf Jesus Christus vor Hunderten von Jahren vorher gesagt haben. Ihr Männer, führt Petrus fort, ihr Männer, liebe Brüder, lasst mich freimütig zu euch reden von dem Erzvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist bei uns bis auf diesen heutigen Tag. Da er nun aber ein Prophet war und wusste, dass ihm Gott geschworen hatte mit einem Eid, dass ein Nachkomme von ihm auf seinem Thron sitzen sollte, hat er vorausgesehen und von der Auferstehung des Christus gesagt, er ist nicht dem Reich des Todes überlassen und sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. Also mit anderen Worten, nicht David würde nicht sterben, sondern David hat vorausgesehen, dass Christus nicht sterben würde, nicht tot sein würde. Diesen Jesus, von dem David schon gesprochen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dessen sind wir alle Zeuge. Da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater, hat er diesen ausgegossen, den Geist, wie ihr hier seht und hört. Denn David ist nicht gen Himmel gefahren, sondern er sagt selbst: Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel unter deine Füße gelegt habe. Also setze dich zu meiner Rechten, komm und steh zu neuem Leben auf, komm zu mir in den Himmel, sagt Gott zu Christus, nicht zu David. So wisse nun das ganze Haus Israel ganz gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Mit Ansage, sagt Petrus hier, hat Jesus den Platz eingenommen, den Davids Nachkomme haben würde. Ein Nachkomme, ein Nachfolger Davids würde sterben, würde in den Himmel aufgenommen werden, würde eigentlich gar nicht wirklich tot sein. Der, auf den das ganze Volk der Juden gewartet hat, auf den Messias, auf den Mann Gottes, auf den Gesandten, auf den Christus, den Gesalbten, der da kommen wird, auf den haben wir gewartet. Und dieser, der wird den Tod nicht sehen, der wird nicht sterben, den kann der Tod nicht halten. Den kann der Tod nicht halten. Und dann kommt dieses schräge Zitat aus Psalm 16, wo Petrus David zitiert, ein Psalm, der eigentlich, wenn ich ihn lese, würde ich sagen, David spricht davon einfach nur, dass Gott David immer beistehen wird. Das Leben mag auch mal schlecht laufen, aber am Ende ist Gott immer da. So würde ich Psalm 16 lesen. Und Petrus macht daraus eine Prophezeiung, dass Jesus auferstehen würde, dass Jesus den Tod nicht sehen würde, dass der Tod den Jesus Christus nicht halten kann. Das tut mir manchmal ein bisschen weh, dieser Umgang mit der Schrift, wenn ein Text auf einmal etwas ganz anderes bedeutet, als das, was er ursprünglich wahrscheinlich bedeutet hat. Also David geht merkwürdig mit diesem Bibeltext um, wie ich finde, und interpretierte etwas rein, was über Jahrhunderte nicht darin gesehen wurde. Keiner hat vorher mit diesem Text, ist damit so umgegangen, dass er dachte, da wird mal einer kommen, der den Tod nicht sieht. Es war offenbar einfach ein Loblied auf Gott, dass Gott Hilfe ist, dass Gott beisteht. Und auf einmal fällt Petrus wie Schuppen von den Augen, hey, warte mal, das ist eine Prophezeiung. Da hat Gott das, was wir jetzt gerade erlebt haben, schon längst vorausgesagt. Vielleicht kennt ihr solche Situationen, in denen Gott manche Dinge einfach schenkt. Eine Erkenntnis, ein Aha-Moment. Man sitzt in der Predigt und der Typ da vorne erzählt irgendetwas, aber irgendein Wort, irgendein Gedanke, irgendetwas triggert einen an. Und Gott schenkt auf einmal eine Offenbarung, schenkt auf einmal eine Erkenntnis, die hat vielleicht gar nichts mit dem zu tun, was eigentlich gesagt worden ist. Aber Gott nutzt das trotzdem. Gottes Geist nutzt das und macht uns etwas bewusst, was er uns gerade bewusst machen möchte. Und so macht der Heilige Geist Petrus bewusst an der Stelle, guck mal, David hat da schon was vorausgesagt. Das hast du die ganzen Jahre, hat das keiner gesehen. Aber ich wollte, dass das da steht und du solltest das in diesem Moment entdecken, damit du erklären kannst, was hier passiert, damit du mich erkennen kannst, damit du mein Meisterwerk, was ich hier male und du mittendrin bist, damit du es siehst und erkennst und dich darüber freust, wie gut ich bin. So gut ist Gott. Das Volk hat auf einen politischen König gewartet, hat darauf gewartet, dass da einer kommt, der auf Davids Thron sitzt, der in Jerusalem wieder regiert, das Sagen hat. Einer, der am besten die Römer rausschmeißt, der das Land wieder eint, der ein König der Juden ist, politisch und korrekt und ganz wunderbar. Darauf hat das Volk gewartet. Aber die waren fertig mit diesem, das in diesem Jesus zu sehen, nachdem der am Kreuz hing, nachdem man den ins Grab gelegt hat. Der kann es nicht gewesen sein. Für sie war das Volk, war die Geschichte abgeschlossen. Aber Petrus hat einen Wow-Moment. Er kennt in dem, was da passiert ist, dass Gott das schon immer vorhatte, dass Gott David im Psalm 16 das schon sagen gelassen hat. Und jetzt erkennt er es. Jesus musste auferstehen. Der Tod konnte ihn nicht halten. Das mit dem Kreuz, das mit dem Grab, das mit der Auferstehung, das ist alles Teil von Gottes Meisterwerk, erdacht und wunderbar gemacht. Jesus ist König über alles. Jesus ist tatsächlich König über alles. Nicht nur in Jerusalem, nicht nur über die Römer, sondern sogar über den Tod, über alles. Petrus zitiert hier auch Psalm 110, der Vers, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu Rechten. Genau, setze dich zu Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel unter deine Füße lege. Auch ein Psalm Davids und Petrus erkennt hier, so wie Jesus übrigens selber, der hat diesen Vers auch schon mal zitiert, Jesus ist wirklich Herr über alles und er sitzt zu Rechten Gottes da, hat die gleiche Macht wie Gott, hat die gleiche Sichtweise auf die Welt wie Gott selbst. Er ist selbst Gott. Jesus hat das in Matthäus 22, Vers 41 zitiert. Da geht es in der Diskussion darum, ob der Nachfolger Jesus, der mal auf dem Thron in Jerusalem sitzen würde, der mal das Volk Gottes regieren wird, auf diesen Messias, auf den die Juden gewartet haben, ob der Gottes Sohn sein könnte. Ob der mehr sein könnte als nur irgendein Nachkomme Davids. Die Schriftgelehrten sagten, wir warten auf einen Nachkommen Davids und der muss schon irgendwie in dieses Muster passen und der muss dann auf dem Thron in Jerusalem sitzen und politische Rechte haben. Und Jesus sagt, Leute, guckt mal, was David selbst über diesen Typen gesagt hat. Mein Herr spricht zu meinem Herrn. Also Jahwe, der Herr, Gott der Herr, spricht zu meinem Herrn, kommt zu meiner Rechten. Und Jesus sagt, wie kann das sein, dass David über einen seiner Nachkommen sagt, dass Gott ihn Herr nennt oder dass David ihn Herr nennt und Gott ihn beruft, zu seiner Rechten zu sitzen. Das muss doch mehr sein. Dieser jemand muss doch mehr sein als nur ein Typ, ein Nachfolger Davids, der auf einem politischen Thron sitzt. Wenn David ihn Herr nennt, wie kann er dann sein Sohn sein? Also wie kann der Messias nur ein Sohn von David sein? Dieser Jesus, der für Aufruhr in Jerusalem verantwortlich war, den man ans Kreuz genagelt hat, der dann auferstanden ist, der ist so viel mehr als eine historische Gestalt, als ein historischer König, der vielleicht auf irgendeinem politischen Thron sitzt. Er ist Gottes Absicht. Er ist das Meisterwerk Gottes in dieser Weltgeschichte, dass Jesus der Christus ist, der, auf den die Welt gewartet hat, das mag unvorstellbar sein für die Leute damals in Jerusalem, aber es ist wahr. Petrus erkennt, dass dieser Jesus der Christus ist, der Nachfahre Davids, der auf dem Thron sitzt, der auf dem Thron über alles sitzt. Und das, was wir hier gerade in Jerusalem erleben, diese Ausgießung des Heiligen Geistes, das ist alles Teil von Gottes Meisterwerk. Das passiert nicht zufällig. Und deswegen, so wisse nun das ganze Haus Israels gewiss, wisse mit Gewissheit, unumstößlich, wisse gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Wir wissen, dass er auferstanden ist. Wir können es bezeugen, wir haben es gesehen. Darum dürft ihr mit Gewissheit wissen, er ist von Gott zum Herrn und Christus gemacht. Er hat den Sieg errungen, den Sieg über alles, über Mächte, über Gewalten, über den Tod, über all das, wo wir sagen, das hat das letzte Wort. Die da oben, die machen da irgendetwas und ich, kleiner Wicht, kann nichts tun. Und am Ende werde ich sterben. Das ist unausweichlich, das sagt die Physik so voraus. Da sagt Jesus, nee, ich bin stärker als all das. Ich habe all das besiegt, alles, was ihr euch vorstellen könnt, alle Mächte, die ihr erdenken könntet. Ich bin größer als das. Jesus ist zum Herrn und Christus gemacht worden, eingesetzt in dieses gigantische Puzzle, was Gott sich überlegt hat, wie er diese Welt retten würde. Gott hat gesagt, ich mache ein Meisterwerk und es wird am Ende so schön, wie es sich keiner vorstellen kann. Und ich setze meinen Christus, den setze ich da rein, weil den brauche ich an dieser Stelle. um die Welt mit mir zu versöhnen, um den Tod zu besiegen, um die Sünde zu überwinden, um all das klein zu machen, zu vernichten, was zwischen mir und meinen geliebten Menschen steht. Und das ist so, das habe ich vorausgesagt, das habe ich eingehalten, das ist so passiert, das ist so, das ist fertig. Und jetzt klappen wir ein neues Kapitel auf. Jetzt ist eine andere Zeit, jetzt ist Jesus Herr. Ein für alle Mal, er hat das Sagen. Jesus ist Christus, der von Gott eingesetzte, der bestimmte König, nicht zufällig irgendwie geworden. Gott hat sein Meisterwerk mit diesem Puzzlestück gemacht, erdacht und durchgezogen. Jesus ist Herr und Christus. Und wir leben in dieser Zeit, in dieser Realität, in der Jesus der Herr und Christus ist. Das Abwarten, was wir die letzten Wochen zelebriert haben, das hat ein Ende. Das ist vorbei. Jesus ist Herr und Christus. Und die neutestamentlichen Autoren, die sehen dieses Handeln Gottes, blättern im Alten Testament und denken, wie krass genial ist das denn? Wie wunderschön, wie meisterhaft. Gott handelt so gut, so schön. Sie erfahren Gott, blättern in der Bibel und denken sich, wow, Gott hat das gemacht. Und wir blättern manchmal in der Bibel und lesen da, wow, das hat Gott gemacht. Müsste Gott nicht eigentlich noch immer so handeln? Müsste Gott nicht genau so noch immer sein? Ja, natürlich, weil wir leben in diesem Meisterwerk, in diesem neuen Kapitel, in dem Jesus zum Herrn und Christus gemacht worden ist. Aber teilweise wird dieses Meisterwerk verdeckt. Manchmal stehen wir in dieser Sixtinischen Kapelle und gucken auf den Boden und kriegen einfach nicht mit, was da oben los ist. Ich erlebe das bei mir immer wieder, was für Sorgen ich mir mache, was für Ängste ich ausstehe, anstatt mal nach oben zu gucken und das Meisterwerk zu sehen, dass dieser Jesus zum Herrn und Christus gemacht worden ist. Dass da einer auf dem Thron sitzt und das Sagen hat, was so viel größer ist, was so viel gigantischer und schöner und besser ist, als die Probleme, auf die ich immer gucke. Und die Sorgen, die ich habe. Und das alles, was ich falsch mache und falsch fühle und falsch denke und was mir peinlich ist und was meinen Blick zu Recht immer wieder nach unten senkt. Und Petrus sagt zum Schluss seiner Rede ganz ausdrücklich, sei nun gewiss, dass Gott diesen Jesus zum Herrn und Christus gemacht hat. Nicht Angst, nicht Sorge, nicht Krankheit, nicht Leid, nicht Langeweile, nicht Depression, nicht Corona, nicht all das hat nicht das Sagen. Sondern der Herr, der Christus, der von Gott Eingesetzte. Diese Erkenntnis ist die Geburtsstunde von Gemeinde. Dass da einer das Sagen hat, der so viel besser ist, der so viel weiser ist, der so viel liebevoller ist als alle Könige auf der Welt zusammen. Der ist der wahre König. Und da entsteht Gemeinde in diesem Moment, in dem den Jüngern auffällt, das, was wir 3 Jahre lang von Jesus gehört haben, was er uns gepredigt hat, das macht auf einmal alles Sinn. Dieses Reich Gottes, von dem Jesus erzählt hat, das ist jetzt echt da. Dieser Jesus sitzt wirklich auf dem Thron und ist all das, was er vorausgesagt hat, passiert. Wir kriegen den Heiligen Geist, Gott in uns, er lebt mit uns, durch uns. Die Welt verändert sich einfach nur, weil wir an Kranken vorbeigehen, werden Menschen auf einmal gesund. Das passiert. Das passiert hier mitten unter uns. Das ist wahr, dass das Reich Gottes angebrochen hat, dass Jesus wirklich das Sagen hat. Jetzt und hier können wir im Reich Gottes leben. Es ist da, es ist angebrochen. Was heißt das, in dieser Realität zu leben, in dieser Reich Gottes Realität? Ist damit alles wunderschön und einfach und ach, wir können den ganzen Tag Lob singen und preisen und uns freuen und stoßen uns niemals wieder den Fuß, wenn wir tanzen. Ist Leid tatsächlich nur noch für die Leute, die zu wenig glauben? Weil wenn man doch glaubt und ganz im Reich Gottes ist, dann ist doch eigentlich alles schön. Das muss doch so sein, wenn Jesus König ist. Ich bin überhaupt kein Fan von einem Wohlstandsevangelium. Überhaupt nicht. Also wenn du nur genug glaubst, dann wirst du Wohlstand haben und es wird dir gut gehen und du wirst niemals krank werden. Das glaube ich nicht, weil ich es nicht sehe. Das ist offensichtlich nicht so. Auch die Jünger hatten Schwierigkeiten. Paulus schreibt selbst von einem Stachel im Fleisch, sagt leider nicht genau, was er damit meint, aber offensichtlich hat er Leid gehabt, obwohl, wenn einer im Reich Gottes in dieser Dimension gelebt hat, dann doch wohl Paulus nach seiner Bekehrung, als er diesen Christus kennengelernt hat, als der Geist Gottes in ihm gelebt hat. Und dennoch hatte er Leid. Glaube und alles gut, das stimmt nicht. Aber vielleicht doch ein bisschen mehr Herrlichkeit als das, was wir erleben, als das, was wir uns jeden Tag angucken, wenn wir auf unsere Probleme schauen, auf unsere Ängste, auf unsere Sorgen. Vielleicht ist Reich Gottes doch deutlich mehr da, als wir das alltäglich wahrnehmen. Gehen sonntags in den Gottesdienst und singen Lieder oder hören Liedern zu und freuen uns ein bisschen darüber. Und das reicht auch manchmal noch für einen Montagvormittag. Aber wenn dann der dritte Arbeitskollege einen blöd angemacht hat, dann ist Reich Gottes auch mal wieder ein bisschen weiter weg. Aber vielleicht ist auch auf der Arbeitsstelle, in unserer Ehe, in unserer Familie, da, wo es echt anstrengend wird, bei Aldi an der Kasse, vielleicht ist auch da Reich Gottes. Vielleicht hat auch da Jesus das Sagen. Vielleicht ist er auch dort der Herr und der Christus. Wir sind von Jesus Christus zu Bürgern eines Landes, eines Reiches gemacht worden. Und wir haben von Gott Bürgerrechte bekommen. Die sind uns übergeben worden. Wir haben das Recht mit diesem Geist Gottes, der Leben schenkt, der gesund macht, der Kraft gibt, der Freude ist. Wir können mit diesem Geist leben. Das dürfen wir. Dazu sind wir eingeladen. Das sollen wir. Dafür ist der Geist gekommen, um all das Wunderbare, was wir in der Bibel lesen können, worüber die Jünger gestaunt haben, wo sie merken, das ist jetzt alles da. Wie meisterhaft ist das? In diesem Meisterwerk dürfen wir leben. Wir sind Bürger dieses Reiches, in dem Jesus auf dem Thron sitzt, in dem er das Sagen hat. Wir dürfen diese Bürgerrechte wahrnehmen im Gebet. Wir dürfen mit dem Schöpfer des Universums reden. Wer kann sich das vorstellen? Der das Universum erschaffen hat, was sich immer noch weiter ausdehnt. Ich glaube mit 70 Kilometern pro Sekunde. Dieses Gebilde, was in keinen Kopf reinpasst, das hat der geschaffen und ich, Wurm, darf mit dem Erfinder von dem Ganzen reden und darf mit ihm über meine Probleme quatschen und darf mir von ihm einen Tritt in den Hintern abholen, wenn er meint, jetzt kannst du mal ein paar Schritte weitergehen. Und er guckt mich liebevoll an. Wie wunderbar ist das? Wir haben den Geist, der in uns lebt, der uns Gaben schenken möchte, die so abgefahren sind, dass ich 19 Jahre meines Lebens dachte, das fasse ich mal besser nicht an, das finde ich ein bisschen komisch. Da habe ich ein bisschen Schiss vor, weil es so anders ist als all das, was ich irgendwie bisher kannte. Das ist aber so schön und so gut, weil es von Gott kommt. Er möchte uns das geben. Er möchte Heilung schenken. Wir dürfen in einem Reich leben, in dem Dinge einfach heil werden, weil sie unter der Herrschaft Gottes stehen. Körper dürfen heil werden. Beziehungen, das Komplizierteste, was es auf dieser Welt gibt, darf heil werden, weil Gott heil macht, weil Gott Heilung schenkt. Beziehungen in der Familie, Beziehungen zu Freunden, die wir aus den Augen verloren haben. Menschen, die uns so derbe verletzt haben, dass wir immer wieder die Straßenseiten wechseln würden, wenn wir sie sehen. Und das darf heil werden unter der Regentschaft von Jesus Christus. Unsere Reihe Meisterwerk möchte sich genau damit beschäftigen, mit dem Meisterwerk, was Gott geschaffen hat, was da ist, in dem wir leben, von dem wir in der Bibel lesen können, was schon die alten Propheten, das Alte Testament vorausgesagt hat. Das wollen wir uns angucken, die Schönheit darin entdecken und einmal neu in dieser Zeit nach Pfingsten, wo Gott unter uns lebt, wollen wir neu da hineinkommen, hineinwachsen, darin leben, einen Platz darin finden, in diesem Gemälde. Möchten dich einladen, mich, uns einladen, einen Platz darin zu finden, wo man sagt, das gefällt mir. Diesen Platz in diesem Meisterwerk, den kann ich einnehmen. Dieses Mosaiksteinchen, das wäre doch was, das wäre vielleicht was für mich. Da hat Gott einen Platz für mich in seinem Meisterwerk, in seinem Reich. Wir dürfen Bürger dieses Reiches sein. Wir dürfen unter der Regentschaft von Jesus leben. Und ich möchte dich einladen, das noch einmal ganz bewusst anzunehmen. Lass uns ein paar Minuten Ruhe nehmen und Jesus das geben, was uns davon hindert, bei ihm zu sein. Vielleicht Beziehungen, die dir gerade wichtig werden, wo du denkst, oh, das tut weh, das will ich nicht. Körperliche Leiden, Ängste, Sorgen, all das, was nicht mehr das Sagen hat, wenn Jesus Herr und Christus ist. Lass uns ihm das geben und seine Herrschaft neu in unserem Leben erfahren. Einfach ein paar Minuten Ruhe. Ich schließe das Gebet gerne von hier vorne ab. Ich kann mir diesen Moment so schön vorstellen, in dem Petrus der Psalm 16 eingefallen ist und er gemerkt hat, das, was ich gerade erlebe, das war schon immer da. Gott, du hast da etwas geschaffen, ein Universum, mit dem du eine Absicht hast. Und das zu erkennen, sprengt unseren Verstand. Dieser Moment, in dem wir erleben, dass wir einen Platz in diesem Meisterwerk haben, dass wir nicht zufällig da sind, sondern von dir gewollt, geschaffen, wunderbar gemacht und geliebt. Dieser Moment ist so großartig und so schnell wieder vergessen. Ich möchte dich bitten, Gott, dass du diese Predigtreihe und diesen Moment jetzt gerade nutzt, um uns nochmal neu bewusst zu machen, wer wir in deinen Augen sind. Dass du uns meisterhaft gemacht hast, dass dir ein Meisterwerk mit jedem Einzelnen von uns gelungen ist und dass wir Teil deines Meisterwerks, deiner Weltgeschichte sein dürfen, dass du uns berufst hinein in dein Reich, in die Sphäre, in der du das Sagen hast. Und all das, was wir erlebt haben, was wir gemacht haben, gedacht haben, gehört haben, was an uns passiert ist, was überhaupt gar nicht dazu passt, dass du König bist. Das wollen wir vor dir ablegen und erleben, nochmal einen Moment erleben, in dem du uns die Augen dafür öffnest, wie meisterhaft du bist und welches Meisterwerk du mit uns vorhast, in welches Meisterwerk du uns hineingeschaffen hast. Danke, dass all die Schuld, all das, was nicht in deinem Sinn ist, all die Krankheit, all das Leid, all das, was an uns getan wurde, all das, worunter wir leiden, all das, wo wir Menschen Leid zugefügt haben. Danke, dass das nicht das Sagen hat. Danke, dass du König bist, der da drüber regiert, der das letzte Wort hat. Jesus, du bist Herr und Christus, von Gott eingesetzt. Deine Macht hast du bewiesen, als du am dritten Tage auferstanden bist und du sitzt zur Rechten Gottes. Du bist dieser König. Lass uns das neu erleben, lass mich das neu erleben, dass du König bist, dass du das Sagen hast und ich Bürger deines Reiches sein kann. Lass uns das in den nächsten Wochen neu erleben, was das heißt, wenn wir in deinem Meisterwerk leben und Menschen, denen wir begegnen, in diesem Kontext begegnen, in diesem Rahmen, dass du König bist und dass du etwas Gutes vorhast, dass du Gutes tust, immer wieder und immer wieder, dass du uns Kraft gibst, für die schwierigen Menschen, für die schwierigen Situationen, für die schwierigen Beziehungen. Dass du uns all das gibst, um dich darin zu erleben, Meisterwerke zu sehen in den Begegnungen mit den Menschen um uns herum. Mach du uns als Gemeinde zu einem Meisterwerk in dieser Stadt. Und sei du der Künstler über den Werken unseres Lebens, über den Werken dieser Gemeinde, über dem Werk, was du in dieser Welt vollbringst. Danke für deine Absicht, diese Welt zu retten. Danke, dass du uns rettest. Danke, dass du König bist. Amen.